Willkommen zur Folge 61 des Tilpot. Hallo Suchiven.
Hallo Dirk.
Es ist dunkel, es ist Montag, der 20. Oktober, es ist 19.21 Uhr und die Weltlage ist so, dass gerade ein Amazon-Blackout dafür gesorgt hat, dass relativ viele Dienste nicht verfügbar sind. Und das, obwohl die Cloud ja eigentlich immer da ist.
Genau. Im Konkreten war es, glaube ich, nur DynamoDB oder sowas.
Ja, aber noch schlimmer, wenn nur eine Komponente ausfällt und der ganze Tenant weg ist, dann ist es ja noch härter. Oder die ganze Region sogar weg ist.
Ja, beziehungsweise kaskadierende Sache. Ne? Also es ist ja schon spannend, wie viel ich berichte. Bis zu dem Tag, wenn die Folge raus ist, werden wahrscheinlich mehr Details da sein. Mhm. Aber ich finde es dann doch irgendwie spannend, dass es schon jetzt Berichte gibt, die sagen, hey, hier gibt es eine, wir wollten unsere Statuspage updaten, konnten wir aber nicht, weil AWS down ist. Also zirkuläre Abhängigkeiten, da dachte ich auch so.
Ich habe mit vor Jahren mit Kollegen bei der letzten Firma gesprochen und die meinten, die wollen gerne in die Cloud gehen, weil die Cloud ja immer da ist. Typischer Totius so im Moment.
Ja, aber nicht vergessen, zur Vollständigkeit habe, auch dein eigenes Rechenzentrum kann weg sein.
Ja, na klar.
Ne? Deswegen, das denken manchmal, wenn wir uns darüber lustig machen, die Cloud ist ja immer da, obwohl sie eben nicht da ist, da denken manche so, ja, okay, aber dann heißt es ja, dein Rechenzentrum ist ja auch nicht da, ist es ja auch nicht, deswegen kannst du dich darauf nicht verlassen.
Tief in mir drin bin ich ja System Engineer und als System Engineer kann ich ja daran arbeiten, dass es wieder kommt und da habe ich ja was zu tun, während bei Cloud-Diensten warte ich nur darauf, dass irgendwer anderes was tut.
Ja.
Und interessant ist ja auch, wenn ein komplettes Rechenzentrum weg ist, das gibt es ja in Failover-Plänen, das ist ja gar kein Problem an sich, aber wenn so wie jetzt bei Amazon passiert, die ganze Region weg ist, da waren ja unfassbar viele Dienste nicht mehr erreichbar. Mhm. Und was ich schon erlebt habe, ist, dass mal Server nicht erreichbar sind oder einzelne Cluster nicht erreichbar sind, aber nie, dass das komplett dunkel ist.
Ja. Ja, also EC2 funktioniert ja.
Ja, toll. Das teure Modell, die teuren Services funktionieren, genau.
Ja, ich meine, aber das ist eigentlich ja schon ein Punkt bei der Cloud-Migration, wenn jetzt ein Dienst wie DynamoDB, wenn es jetzt nur das Problem ist, nicht funktioniert, dann geht schon so viel kaputt. Aber theoretisch musst du das ja nicht verwenden. Also du musst ja keinen Managed Service verwenden von einer Datenbank. Ich glaube, das ist ja irgendeine SQL-Datenbank.
Ja, aber ich glaube, dass wir haben das im Vorgespräch ja kurz gesagt, aber das strahlt in so viele Bereiche aus, dass selbst wenn ich die DynamoDB selber nicht benutze, dass vielleicht Services, die ich benutze, sich auf DynamoDB verlassen.
Genau.
Und dann trotzdem eben wieder nicht verfügbar sind.
Genau. Das hast du teilweise ja auch nicht in Handhabung. Ich meine, Signal war down, Todoist war down, damit habe ich gemerkt, irgendwas stimmt da gerade nicht.
Ja. Logseq Sync war down, TED war down, also
TED.com.
Ja. Ich konnte den Vortrag, den ich gesehen habe, noch zu Ende gucken. Der war wahrscheinlich lokal gecached. Aber als ich dann Reload gedrückt habe, habe ich auch einen 504er bekommen, war aber auch weg.
Ja. Slack war down und sonst was.
Ja. Interessanterweise alles. Und ich bin mir relativ sicher, dass viele der Dienste gar nicht DynamoDB direkt benutzen.
Ja, genau. Die haben Abhängigkeiten auf andere Dienste, die wiederum Abhängigkeiten auf DynamoDB haben.
Ja. Und eigentlich sollte Signal ja weltweit verteilt sein und es wäre ja die Hoffnung, dass die auf eine andere Region umstellen können. Wenn eine Teilregion weg ist, dann hast du halt eine höhere Latenz vielleicht, aber das geht anscheinend doch nicht so.
Mm. Naja.
Ja, ist halt so, wie es ist.
Genau. Kommen wir zum Feedback von der letzten Folge oder den letzten Folgen. Und da gab es einen Kommentar per E-Mail von Understata.
Understata, ja.
Ist das ein Understatement, was kommt?
Nee.
Vielleicht.
Ich fühle mich an den Undertaker erinnert. aus dem Wrestling, ja genau.
So, sein Kommentar war, dass Profis mit jedem Betriebssystem eine gute Arbeit leisten können müssten, finde ich nicht richtig. Das Betriebssystem ist ein Werkzeug und jeder Handwerker wird dir sagen, dass nur mit gutem Werkzeug gute Ergebnisse erzielt werden. Ich würde sagen, meine Antwort ist ja, aber nein.
Ja, würde ich genauso sehen. Also ich brauche vielleicht mit schlechteren Werkzeugen länger, weil ich mir Workarounds bauen muss oder irgendwelche Krücken bauen muss. Aber ich kann mit jedem System meine Arbeit machen.
Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an, was es ist. Ne?
Ja, na klar.
Also das eine ist das Betriebssystem. Und im Endeffekt nutzt du ja eh häufig dann dein Browser, dein Terminal oder sonst was. Mhm. Und heutzutage ist das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen was anderes als noch vor 10 Jahren, sage ich jetzt mal. Mhm. Wo hast du jetzt deine Entwicklungsumgebung laufen? Wie läuft das Ganze, wenn du jetzt Entwickler bist oder irgendwas in die Richtung machst? Weil wenn du keine Docker-Container ausführen kannst lokal, was du vielleicht brauchen musst für deine Entwicklung, das ist ein bisschen doof. Und dann spielt natürlich das Betriebssystem wieder eine Rolle. Aber grundsätzlich sollte man ja schon in der Möglichkeit sein, okay, ich habe jetzt hier auch eine IDE, die nicht mein bevorzugtes Ding ist, aber ich muss damit auch arbeiten können. Weil auch im Handwerk wird dir jeder Handwerker sagen, vielleicht, hoffentlich, also die Angestellten, also naja, ich krieg halt die Sachen vom Chef, die kann ich nutzen und andere Sachen darf ich vielleicht auch gar nicht nutzen.
Ja, das ist so. Selbst das optimale Werkzeug ist vielleicht gar nicht verfügbar, weil es viel zu teuer ist.
Genau. Mhm. Und grundsätzlich stimme ich aber hinzu. Klar, es ist schöner, wenn du die Sachen hast, mit denen du dich am besten auskennst, am effizientesten arbeiten kannst. Aber wir sind halt nicht im Wünsch-dir-was-Konzert.
Ja, klar, unter Linux kenne ich die Shortcuts. Da kenne ich viele Tastaturkommandos, mit denen ich mir helfen kann und, und. Aber ich habe jetzt neulich mit einem Kollegen gesprochen im Rahmen meiner Arbeit, der unter Windows Container ausführt, weil Docker Desktop halt lizenzkostenpflichtig ist, wird Rancher eingesetzt, und der die Container auch aus WSL verfügbar hat und unter Windows. Er sagt, er würde auch gerne lieber unter Linux arbeiten, aber er hat sich eine Arbeitsumgebung zurechtgebaut, mit der er sehr performant auch unter Windows arbeiten kann.
Ja.
Es ist zwar, fühlt sich nicht mehr so wie aus einem Guss an, einverstanden, es fühlt sich nicht mehr so, so schön an, aber es funktioniert dann doch am Ende doch gut.
Ja. Ja, ich meine, ich habe jetzt, wann habe ich zuletzt Windows, nutzt du eigentlich Windows auf dem Desktop bei der Arbeit?
Ich benutze momentan überwiegend Linux tatsächlich.
Ja, weil Shadow ich hatte IT. Jetzt
Shadow IT.
Ja, okay. Ich hatte jetzt nämlich lange kein Windows auf dem Hauptsystem genutzt. Also was heißt lange? Bis, gut, theoretisch hatte ich dann einen Rechner 2018, 19, aber da war zwar Windows drauf, aber ich habe dann meine VM da drin gestartet, um dann unter Linux zu arbeiten. Mhm. Also streng genommen ist schon über 10 Jahre her, dass ich als Hauptsystem Windows verwenden musste.
Ja.
Jetzt habe ich aber wieder einen Windows vorgesetzt bekommen von einem Kunden, wo ich jetzt arbeite, als Externer. Da habe ich keine andere Wahl. Und da kann ich jetzt natürlich überlegen, mache ich diesen Job oder mache ich den nicht?
Ja.
Aber man kommt manchmal nicht drüber rum, wenn es abgeschottete Systeme sind, wo man keine Adminrechte hat. Da musst du halt damit arbeiten, was da ist. Dann hast du plötzlich wieder so Tools wie MOBA Xterm
im Einsatz. Was gar nicht so schlecht ist, ehrlicherweise.
Ja, besser als Putty.
Ja, ehrlicherweise. Ja, genau. Also, ja, klar. Wenn man die Tools benutzen darf, die man gewohnt ist, ist man natürlich schneller. Das steht völlig außer Frage, aber man kann halt auch andere Tools lernen. Wäre doof, wenn wir nicht andere Tools lernen könnten. Dann könnten wir gleich aufhören zu arbeiten.
Ja. Gut. Genau. Ich hab einen weiteren Kommentar von Marco bekommen. Auf privaten Wege quasi. Und
also private Kommentare zählen nicht, den löschen wir wieder.
Genau.
Dann erzähl mal.
Und zwar hat er und auch diverse andere Leute in der Matrix-Chat-Gruppe das Thema mit, was man lernen wollen, nochmal aufgegriffen. Mhm. Und er schrieb dann, erstmal fand ich es interessant, dass sie, obwohl es explizit um privates Lernen ging, sehr viele Themen mit Zusammenhang zu Computern oder zur Arbeit genannt habt. Zum Beispiel Programmiersprache, Zeitmanagement, Management-Skills. Mhm. Ja, ich glaube, der hat recht.
Ja, aber wenn es mir doch Spaß macht?
Nee, das darf dir keinen Spaß machen, Dick.
Ah, Entschuldigung. Ja, stimmt, du arbeitest ja jetzt für einen Kunden, wo es keinen Spaß machen darf, ne? Entschuldigung, ich gelobe Besserung.
Wir machen das rein aus kommerziellen Gründen.
Ja.
Nee, Spaß beiseite, das stimmt schon, beides.
Das
sowohl
richtig.
Sein Kommentar
das
als auch
richtig.
Dein Kommentar halt, ne? Mhm. Aber ja. Und er hat dann auch nochmal seine Liste genannt von Sachen, die ihm in den Sinn kamen. Zum Beispiel Tauchschein oder Sportboot, Führerschein und auch Programmiersprache richtig lernen. Also richtig lernen. Und was er dann gesagt hat, fand ich auch spannend, weil er sagte, dass er gerne mal einen Kurs für Stand-Up-Comedy machen würde.
Das ist wirklich cool, ja.
Und dass es sein ehemaliger Chef auch mal gemacht hat. Bei ihm hat es aber wohl nicht so funktioniert. Und ihm würde jetzt mal interessieren, ob das A, ob das bei ihm besser wäre und ob man Witze tatsächlich erzählen oder lustig sein kann, ob man das halt wirklich lernen kann.
Ich glaube schon.
Ich glaube auch.
Ich glaube, das sind ist eine besondere Art der Präsentationsskills, also die man
lernen kann. Das ist halt effektiv eine Art von Storytelling.
Ja, dass man auch Atmung richtig einsetzt, dass man Pointen richtig setzt. Ich glaube, das kann man wirklich lernen, ja.
Ja, weil viele Sachen, wenn du dir Comedy-Sachen anguckst, das ist ja sehr viel Mimik, Gestik und wie du was erzählst, ne? Das kann schnell, kannst du schnell auch schlecht machen.
Ja, ich bin sonst lustig, aber Witze erzählen kann ich nur wirklich nicht gut. Also das weiß ich auch.
Ja, ja, aber Stand-up-Comedy sind ja auch meistens einfach nur Geschichten aus dem Leben oder vermeintlichem Leben von den Leuten, die ihre Zahnarzt-Story erzählen oder sonst was.
Ja, oder eine Zahnarzt-Story, die sie sich ausgedacht haben, wie sie
natürlich
passieren können.
Ja, yeah, genau, das meine ich. Oder einen Mix aus beidem, ne?
Ja, aber das mit der Programmiersprache kann ja auch privat interessant sein, zu sagen, ich möchte mir gerne privat, weiß ich nicht, einen Preismonitor schreiben, der bestimmte Webseiten abgrast und guckt, wann ein bestimmtes Produkt auf den Webseiten zu einem bestimmten Preis verfügbar ist, weil man es selber gerne möchte, weil man seine Daten halt nicht irgendeinem anderen Dienst überlassen möchte. Oder so Web-Scraping-Themen sind vielleicht ganz interessant, auch für einen privat, wenn man eine Programmiersprache gut kann. Ja,
ja. Genau, nee, ich glaube, es ist halt immer noch nah, aber das ist ja auch okay so. Machen das ja auch, weil wir Spaß dran haben.
Es wäre vielleicht interessant zu wissen, welche Programmiersprache man sich aussucht, ob man sich eine aussucht, die einem Spaß macht oder eine aussucht, von der man denkt, dass die einem auch beruflich weiterbringt.
Ja.
Das sind ja dann vielleicht nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Ja, weil Marco hat ja zum Beispiel gesagt, dass er eine gern so richtig beherrschen wollen würde, dass er Fehler in Open Source Software selbstständig finden und beseitigen kann. Was finde ich eine gute Gedanke.
Go for it, ja.
Weil ich kann bei vielen Sachen halt nichts fixen, weil es halt einfach zu komplex ist.
Ja.
Aber das kannst du ja jetzt Wipe fixen.
Genau. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück, auf das Wipe fixen, genau.
Genau. Genau. Jedenfalls fand ich die Sache mit dem Stand-up-Comedy spannend, weil ich da nie drüber nachgedacht hatte, dass es sowas Kurse gibt. Mhm. Und wir hatten es somit ausgemacht, vielleicht mache ich dann mit, wenn er das macht.
Wirst du dann mal lustig?
Stets bemüht,
genau.
Da wird das jetzt ein IT-Comedy-Podcast.
Ja.
Ja, ist es ja jetzt schon ein bisschen. Naja.
Ja.
Ich habe auch noch mal ein kurzes Update zu religiösen Diskussionen. Und zwar hatten wir das ja, war das letzte Folge oder vorletzte Folge?
Ich meine letzte Folge, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Ja, dass ich ja dann gesagt habe, ja okay, die religiösen besonders auf religiöse Diskussionen gibt es nicht mehr so häufig im Sinne von Puppet versus Ansible und so weiter. Kaum fange ich bei einem Kunden an, musste ich diese Aussage schon fast revidieren, weil einer dann halt auch den Satz dann gesagt hat, Puppet ist doch in allen Belangen besser als Ansible.
Ja, aber.
Außer da, wo es nicht so ist.
Nein, aber es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt kein Tool, was alles wirklich gut kann. Wenn es das gäbe, würde es nur noch das Tool geben und alle anderen Tools wären abgesagt worden.
Ja.
Und Puppet hat unfassbare Stärken im Configuration Management. Unfassbar.
Ja.
Und Ansible hat große Stärken im Rollout von Software.
Ja, ich bin jetzt auch kein super Fan von Puppet. Ich bin aber auch kein super duper Fan von Ansible.
Same, ja,
das Gleiche. Auf verschiedenen Faktoren. Aber das ist ja auch wieder nur das Beispiel mit religiöser Diskussion. Und ich finde auch immer, wenn man vor allem Tools vergleicht, wenn man so Aussagen bringt, wie irgendwas ist in allem besser als was anderem, dann hat man das Tool irgendwie noch nicht so ganz geschnallt.
Ja.
Weil mich haben auch manche Leute irritiert angeguckt, wenn sie dann irgendwelche Sachen mit, was war das, GitAnnex? Hast du schon mal von GitAnnex gehört?
Habe ich schon.
Das ist ja so eine Art File-Sharing über oder File-Synchronisation über Git.
Ja.
Und super komplex fand ich das und überhaupt nicht
intuitiv in keiner Form. Also es ist File-Linking eigentlich, ne? Oder du hängst einen Link in dein Git-Repo und Git-Annex holt den dann von irgendeinem statischen Server oder sowas
runter. Irgendwie sowas. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall war es sehr komplex und einige haben sich damit irgendwelche Lösungen vor 10 Jahren oder so gebaut. Und oder halt auch Leute, die dann sagen so, ja, hier irgendwelche binäre Dateien oder sonst was. Man kann erst ein Tool richtig kennen, wenn man weiß, wann man es nicht einsetzt.
Ja, finde ich ein guter Punkt, ja.
Weil alles hat irgendwo seine Vor- und Nachteile.
Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn mir Leute sagen, dass wenn Leute Absolutheiten verkünden.
Ja.
Also generell, das ist immer besser, die sind immer besser, die sind immer grün, das ist immer gelb, obwohl die Farbe wollte ich nicht mehr nennen. Es hat immer, wie sagt der Deutsche, ein Geschmäckle. Also sprich, es gibt nichts, was alles gut kann.
Genau. Und ich finde, wenn man die Nachteile von einem Tool, Programmiersprache oder sonst was nicht nennen kann, dann sollte man vielleicht nochmal überlegen, ob man das wirklich gut kennt.
Ja. Also ja, wie gesagt, ich fand Puppet in einigen Belangen auch scheiße. Ich kenne beides. Ja. Später, als ich bei der Bank gegangen bin, haben wir alles in Ansible gemacht. Das fand ich auch nicht so sexy, aber.
Ja, ich finde auch, je komplizierter da die Infrastruktur wird, ist das mit Ansible auch super komplex dann.
Ja, genau, weil die das wird nicht mal intuitiv. Das merkt man daran, wenn neue Leute kommen und man versucht, die einzuarbeiten. Genau. Wenn die Leute nicht die Historie kennen und nicht damit groß geworden sind, dann wird es schwierig.
Ja. Ja, die Modularisierung ist, finde ich, bei Puppet auch besser gestaltet als bei Ansible.
Das stimmt wohl, ja.
Anyway, es ging ja auch mehr um religiöse Diskussion.
Ja.
Oder so absolute Statements.
Ja.
Genau, wir hatten noch so ein paar Sachen im Chat bezüglich Time-Blocking. Ehrlich gesagt habe ich das nicht so ganz durchblickt.
Ja, aber Time-Blocking ist immer gut, um mal eben beim Thema zu bleiben. Das kann man immer verwenden für alle Lebenslagen. Nein, was ich anscheinend nicht gut genug klar gemacht habe im Podcast, ist, dass ich Time-Blocking eigentlich mal sagen wollte, dass ich das für Dinge anwende, die ich auch privat brauche. Zu sagen, ich blocke mir Zeit, um etwas zu lernen. Ich blocke mir Zeit, um meine administrativen Aufgaben zu tun. Mhm. Und gar nicht so im Firmenkontext. Also die Chat-Teilnehmer haben sich mehr darüber ausgelassen, dass sie Time-Blocking bei sich auf der Arbeit verwenden. Um die Arbeit ging es mir gar nicht. Also wie man seinen Arbeitskalender führt, ist eine ganz andere Sache. Kann man auch mit Time-Blocking machen. Aber mir ging es vielmehr darum zu sagen, ich blocke mir auch Zeit für Dinge, die mir wichtig sind. Mhm. Und zwar mir als Person und nicht mir als Angestellten in dem Moment. Wobei das natürlich auch zum Teil fließend ineinander übergeht, ne? Also wenn ich was lerne, kann das ja auch was für die Arbeit sein, dann muss ich mir auch im Arbeitskontext dafür Zeit freischaufeln, ja.
Ja. Genau. Ich glaube, mehr da gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Nee.
Ansonsten hast du noch ganz viele Tipps bekommen, wo man Klemmbausteine, um kein Markenprodukt zu nennen, herbekommen kann.
Ja, also ich habe gelernt, dass es einen Lego-Store in bei uns in der Nähe gibt, so 30 Kilometer von mir entfernt. Den werde ich, glaube ich, mal überfallen, mal gucken, ob man da dass ich da die Sachen bekomme, die ich gebrauchen kann, um es dann mal auszuprobieren. Genau.
Gut. Kommen wir zu einem Shorty. Mhm. Und zwar zu meinem. Und zwar über Bücher mit AI schreiben. Ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass das neue Buch IT-Management raus ist, wo ein Teil von mir mit drin ist. Und da gab es einen netten Herren, nenne ich ihn jetzt mal, der kommentiert hat, dass ein bestimmtes Kapitel, was übrigens nicht von mir geschrieben ist, von KI erzeugt wurde. Und darunter dann unter anderem der Kommentar hat, ich habe allgemein das Gefühl, dass der Rheinwerk-Verlag nachlässt an Qualität. Die meisten Autoren verwenden doch nur KI-Texte.
Ich finde das ganz spannend, von jemandem zu hören, der wahrscheinlich noch nie selber ein Buch geschrieben hat.
Ja. Kommen wir zum Thesen. Nein, man kann natürlich kritisieren. Also A, das ist natürlich erstmal die Frage, wie kommt man auf die Aussage, die meisten Autoren verwenden doch nur noch KI-Texte? Mhm. Finde ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Vor allem ist dann auch die Frage so, naja, die KI wurde ja auch mit unseren Texten trainiert.
Wenn es so wäre, meinst du, ja. Hm?
Das heißt, irgendwo muss es dann ja auch Ähnlichkeiten bestehen, zu einer gewissen Art und Weise. Und ich meine, klar, wenn du in bestimmten Bücher, Texten oder so reinguckst, erkennst du das häufig an die Anzahl der M-Dashes. Wir hatten das ja in der vorletzten Folge, glaube ich, die in dem Kapitel oder in einzelnen Abschnitten in dem Kapitel auch ein bisschen häufiger drin stehen.
Der Halbgeviertstrich, genau.
Genau. Und dann ist da natürlich die Frage, okay, ist das jetzt AI geschrieben oder nicht? Ich würde aber die Frage anders formulieren. Ist es schlimm, wenn es mit AI geschrieben ist?
Ja.
Und was ist deine Antwort dazu?
Ich finde, das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe vor anderthalb oder zwei Jahren mal einen Blogartikel dazu geschrieben, wo ich eine Idee in Large Language Model eingegeben habe und mir das habe ausarbeiten lassen. Es ging damit, Rollenspiele und Arbeitsfertigkeiten zu vergleichen. Ich verlinke das auch in den Sendungsnotizen. Und da habe ich die Frage gestellt, was ist die Schöpfungshöhe? Ist die Schöpfungshöhe das Ausformulieren?
Ja.
Oder ist die Schöpfungshöhe die Idee zu haben, das zu tun? Also die Idee für den Artikel zu haben?
Ja.
Und wenn ich mir angucke, dass wir ja auch mit Rechtschreibkorrektur arbeiten, was man heute mit Tools wie Language Tool oder DeepL zum Beispiel, wo man sich ja auch AI gestützt oder unter die Arme greifen lässt, so ganz ohne AI schreiben wir alle nicht mehr, ehrlicherweise.
Genau, auch vorher hast du ja schon Sprachkorrekturen gehabt, die jetzt nicht LLM-basiert waren. Es hat ja auch keiner gesagt, von wegen so, ja, die meisten verwenden auch Sprachkorrekturen. So, ja. Ich meine, ob ein Text mit AI geschrieben wurde oder nicht, würde ich sagen, es kommt drauf an, ob es schlimm ist oder nicht. Wenn es extrem nur Larifari geschrieben ist, es stehen falsche Inhalte drin, dann ist es natürlich schlecht. Aber wenn wir jetzt einfach mal von ausgehen, okay, und jetzt einfach ignorieren, ist das jetzt viel mit AI oder wenig mit AI? Wenn wir jetzt einfach von ausgehen, das, was im Text drinsteht, ist richtig, faktisch. Ja. Es ist kein Geschwafel drin, ne? Dann ist es ja prinzipiell egal, ob das jetzt ein KI geschrieben hat oder ein echter Mensch.
Gebe dir recht, wobei wir natürlich ja schon erwarten würden, dass jemand, der ein Buch schreibt, auch wirklich selber schreibt.
Genau.
Ich glaube, das hat was mit Erwartungshaltung zu tun. Das hat gar nicht was mit dem Text selber zu tun, sondern einfach nur mit Erwartungshaltung.
Genau, aber es kommt ja auch drauf an, ein LLM wird kein ganzes Kapitel mit 30 Seiten oder 40 Seiten komplett drunter schreiben. Komplett. Du wirst ja schon sehr viel. Es ist halt eher ein Mix, ne? Und ich meine, es ist ja genauso wie Software schreiben, weil wenn du da jetzt sagen würdest, ja, okay, ich schreibe bei jeder meine Bibliotheken selbst, weil ich kann auch nicht auf andere existierende verlinken, weil ansonsten hat man das, verwenden doch die meisten Softwareentwickler verknüpfen doch nur verschiedene Tools miteinander. Kannst ja genauso sagen. So, ne? Am Ende kommt ja drauf an, was halt bei rauskommt. Du nickst. Das hört man im Podcast nicht.
Genau, ich nicke und gebe dir damit recht. Ja.
Und also klar, ich bin jetzt, ich meine, als mein DevOps-Buch raus, als ich daran geschrieben habe, gab es ja gerade ChatGPT mittendrin. Das heißt, viele Sachen da, und es war halt noch eher schlecht, muss man dazu sagen. Im Vergleich zu heute, also ChatGPT, LLMs und Co. Ne?
Ja.
Und ich meine, das hatten wir damals ja auch schon im Buchupdate, glaube ich, mal erwähnt. Frag mich hier, in welchem? In einem der vielen?
Ja, das könnte ja ein eigenes Buch füllen, deine ganzen Buchupdates.
Gut, das ist eine gute Idee. Nein.
Ja, genau.
Und da ist natürlich dann halt die Frage, so, klar, du solltest jetzt keinen Geschwafel reintun. Und wir hatten ja auch, hatten wir das im Podcast? Ja, doch, hatten wir doch erwähnt, bitte über die Folge über Foscon, über den Vortrag von Daniel Stenberg über AI-Slop in Curl.
Genau.
Und da gibt es natürlich diverse Sachen, womit du sowas sehr einfach rausfinden kannst. Aber das ist jetzt natürlich der Unterschied, ist der Text jetzt einfach nur hingerotzt worden, was dann der AI-Slop ist. Das erkennt man, glaube ich, noch relativ schnell. Oder ist das jetzt ein Text, wo jemand nochmal drüber gegangen ist und Sachen korrigiert oder angepasst hat?
Ich glaube, dass das total schwierig ist, je nach Kontext zu erkennen. Also ich glaube, dass es natürlich Anhaltspunkte gibt. Daniel Stenberg erzählte von vielen M-Dashes, über die wir schon gesprochen haben. Und er erzählte auch von vielen Aufzählungszeichen, dass das ein guter Garant dafür wäre, dass ein Artikel nicht von einer Person kommt, weil Personen nicht so viele schreiben. Aber die Frage ist natürlich, dass wenn die LLMs halluzinieren. Also er erzählt auch von einem Bug-Report, den er relativ ausführlich, wir verlinken den natürlich den Vortrag in den Sendungsnotizen, den er sehr ausführlich auseinandergenommen hat und wo er erst nach Stunden gemerkt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert.
Genau, und mein Ansatz ist ja dann auch so, wenn Autoren jetzt wieder zurück zum Bücher schreiben oder Blogposts schreiben oder sonst was, wenn Leute KI-Texte generieren lassen, und die dann halt ordentlich gefact-checkt quasi sind und ordentlich korrigiert worden sind, dass da kein Bullshit drin steht, dann ist das für mich fachlich gesehen in Ordnung.
Ja.
Moralisch kannst du noch mal ein bisschen drüber diskutieren, aber fachlich spricht erstmal nichts dagegen, würde ich sagen.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es auch nur eine moralische Komponente hat.
Ja.
Ehrlicherweise. Also wir haben ja auch mal oft vom Prompt-Engineering gehört und gesprochen und dass es auch darauf ankommt, die richtigen Prompts in KIs zu stellen, dass da verwertbarer Kontext rauskommt. Ich glaube, es ist genauso wie selbstfahrende Autos, dass wir immer jemanden brauchen, auf den wir mit dem Finger zeigen können und dass ein Mensch wahrscheinlich in den Extremsituationen, die mal als Beispiel genommen werden, viel, viel schlechter reagieren würde als jede KI. Ja. Aber für die drei Fälle, wo die KI vielleicht anders reagiert, da muss man natürlich jemanden haben, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann.
Weißt du, woran ich gerade denken muss? Mm-mm. An den Start unserer Episode mit dem Cloud Computing und dem Selbsthosten.
Wieso?
Naja, entweder hostest du es selbst und wenn was kaputt ist, dann zeigst du halt den Finger auf ein anderes. Aber wenn du es selbst machen würdest, dann würde alles funktionieren. Ausnahmslos.
Ja, natürlich. Aber aus eigener Erfahrung ist es dann häufig auch so, dass wenn jemand anderes das hostet, dann ist es meistens nicht so schlimm für einen selber. Dann kann man mit dem Finger auf irgendwen zeigen, genau das, was du sagst. Und der Chef zeigt auf einen, wenn irgendwas selbst gemacht ist, hat nicht funktioniert. Das ist schon so. Hm?
Genau. Ja, so ist es dann halt manchmal. Ne? Ja. Mir ging es auch gar nicht um den Kommentar selbst, oder um die Person. Aber halt mehr um die Aussage, okay, ist das jetzt eigentlich schlimm, wenn KI-Texte generiert wurden? Oder teilweise, ich gehe jetzt nicht von komplett außen, okay, ich mache jetzt, schreibe einen langen Prompt und daraus kommt jetzt ein ganzes Buch raus und das haue ich jetzt raus, das nicht. Also wirklich ordentliches Lektorat und sonst was.
Ja, kann das heute überhaupt noch jemand unterscheiden? Mal losgelöst davon, nehmen wir mal das raus mit den M-Dashes und den vielen Aufzählungspunkten. Kann das heute überhaupt noch jemand unterscheiden? Ich kann mittlerweile einigen LLMs sogar sagen, die sollen sich einen Haufen von meinen Artikeln nehmen und dann in meinem Stil schreiben.
Ja.
Kann das irgendwer noch sagen, ob der Artikel von mir ist oder von einem LLM?
Genau, und das, ja. Und wenn dieser Vorwurf kommt, ich könnte jetzt natürlich mit so einer Person streiten. Gefühlt war es eh Ragebait. Aber Gründe sei mal dahingestellt. Weil ich habe darauf nicht reagiert. Das mache ich, also gut, außer jetzt hier. Und die Frage ist dann halt nur so, okay, aber deswegen wollte ich halt die Frage auf, also ist das jetzt schlimm? Weil das ist ja jetzt so dargestellt, als wenn es schlimm wäre. Und ich bin so, es ist nur schlimm, wenn es schlechte Qualität ist.
Ich finde es gefühlsmäßig schlimm. Aber es ist eigentlich egal.
Ja, genau.
Ja, also das, was du mit moralisch meintest. Also
genau.
Auf der anderen Seite, wenn jemand eine große Berechnung durchführt, würden wir den dafür verhaften, dass er einen Taschenrechner benutzt.
Ja.
Er könnte ja auch alles mit der Hand machen.
Ja.
Kann ja auch mit der Hand Wurzel ziehen und mit der Hand plutimizieren und substrahieren.
Ja. Genau. Und wenn man den Vorwurf bekommt, du kannst eigentlich nicht. Wie willst du es beweisen? Du kannst es eigentlich nicht beweisen, dass du es nicht getan hast. Weil, wo machst du da die Grenze?
Aber jetzt mal ganz ehrlich. Kannst du beweisen, dass du Sauerstoff brauchst zum Leben? Wenn ja, wie? Kannst du das beweisen? Du als Person?
Ja, ich erkläre dir das in der nächsten Podcast-Folge.
Nein, aber es gibt ja so viele Dinge, die wir nicht beweisen können, die wir als Einzelperson nicht beweisen können.
Ja.
Ja, aber ja. Wir könnten uns überlegen, ob es irgendwie solche Plagiatsprogramme gibt, die herausfinden könnten, ob der Text deiner Schreibweise entspricht.
Ja.
Und wie gesagt, man kann LLMs mittlerweile trainieren, dass sie deine Schreibweise imitieren.
Ja.
Das ist doch gar nicht nachvollziehbar.
Ja.
Und ein Beweis durch Behauptung, also er muss ja beweisen, dass das eine KI geschrieben hat.
Ja, aber häufig ist es ja auch so, dass irgendwer macht eine Aussage und du oder einen Vorwurf und wenn ich sage, Dick ist total dünn oder total klein, sagen wir so, dann musst du jetzt beweisen, dass du nicht klein bist, obwohl es eigentlich völlig egal ist.
Ja, aber wir drehen ja die Beweislast um, ne? Eigentlich muss ja der beweisen, der die Behauptung aufstellt.
Ja, genau. Ich wollte kurz darauf antworten mit Citation needed.
Ja, jetzt. Ja, genau. Zeig mir ein Beispiel.
Genau.
Mindestens.
Und warum? Warum?
Ja, genau.
Aber dass du Plagiatsdingens erwähnst, finde ich ja gerade auch spannend, weil wenn du so denkst, so als hier Gutenberg und Co. damals vor 15 Jahren oder wann das war ja, glaube ich, 2010, 11 rum, da hat man ja auch Abschnitte verglichen und sonst was, wo man dann ja dann die Überschneidung gesehen hat. Ich glaube, jetzt ist es einfacher zu plagiieren.
Ja.
Wenn man einfach einen LLM sagt, schreibt man das ein bisschen um.
Hier in der Schweiz ist es noch ein bisschen einfacher. In der Schweiz gibt es das SZ nicht als Buchstaben. Ja, hat hier immer ein Doppel-S. Und Plagiate haben oder LLM-Texte haben meistens SZs drin, weil die in Hochdeutsch schreiben. Und wenn du nicht aufpasst, dann hast du halt nicht alle ersetzt, dann hast du halt ein Problem.
Oh oh.
Ja, oh oh.
Das wird dann wahrscheinlich der dann entweder hast du ein LLM genutzt oder wer ein Bio-Deutsches hat das geschrieben.
Also es müsste ja ein Bio-Deutscher mit einer Bio-Deutschen Tastatur. Nein. Also ich hab ne Schweizer-Deutsche Tastatur, da ist kein SZ drauf. Ich müsste es, wenn dann mit Compose-Key schreiben, ja.
Ja. Ja. Gut.
Gut, gut.
Reicht dazu auch.
Ja.
Kommen wir zu unserem Hauptthema, was vielleicht genauso lang ist wie unser Schotti. Wir werden sehen.
Ja. Ich habe einen Artikel gelesen und eigentlich wollte ich das Shorty machen und dann haben wir uns darüber unterhalten und wir glauben beide, dass es genügend Fleisch am Kochen hat, um daraus eigentlich ein Thema zu machen. Und zwar ist der Artikel From Just in Case to Just in Time. Das ist ein Artikel, den jemand geschrieben hat, der sich über Lerngewohnheiten auseinandergesetzt hat. Und er hat gesagt, in der heutigen Zeit wäre es nicht mehr nötig, Notizen zu machen zum Beispiel, weil alles, was man in Notizen schreiben könnte, könnte man heute mit einer Suchanfrage beantworten. Das heißt, man braucht keine Notizen mehr, sondern man kann ja eine Suchmaschine bedienen. Und er nennt halt das Notizen machen, dass man Notizen macht für Just in Case, also für den Fall, dass man es irgendwann nochmal braucht. Ja. Und dass das andere, die Suchmaschine bedienen, halt Just in Time wäre, dass man sich das Wissen dann anholt, wenn man es braucht. Und im ersten Moment dachte ich, jo, der hat recht. Und dann habe ich drüber nachgedacht und drüber nachgedacht und drüber nachgedacht und ich glaube, das ist einer der größten Bullshit-Artikel, den ich je gelesen habe. Aber aber es ist für mich ganz spannend, war für mich ganz spannend zu sehen, wie sich mein eigenes Verständnis dadurch gewandelt hat, dass ich länger mal drüber nachgedacht habe. Also von erst, ja, es hört sich ja ganz schlüssig an, hin zu, das ist ja völliger Kappes.
Ja. Ja, ich meine, da geht es auch darum, dass du irgendwelche Bookmarks und sonst was setzt. Darüber ließe sich ja noch diskutieren. Mache ich zum Beispiel nämlich nie. Aber ja. Ich meine, wenn wir da mal ein bisschen drüber nachdenken, wenn ich, um bei dem vorherigen Thema auch zu bleiben, wenn ich durch Vortragseinreichung mache und dann jage ich das teilweise halt auch zum Aufhübschen durch ein LLM. Aber da gucke ich danach halt immer noch drauf, ist das jetzt eine gute Qualität oder nicht.
Ja, natürlich.
Und das Gleiche ist ja jetzt hier in diesem Thema ja auch. Ich muss das Thema gelernt, verstanden haben. Genauso wie du den Artikel gelesen hast und dachtest, das klingt doch gut, klingt doch logisch. Bis man dann feststellt, so, nee, eigentlich ist das total dumm.
Ja, vor allem, wenn man das mal in Konsequenz zu Ende denkt, würde das ja heißen, dass wir gar keine Ausbildung mehr brauchen. Wir müssten nicht mehr zur Schule gehen. Wir müssten keine Lehre mehr machen oder kein Studium mehr machen, weil wir könnten ja alles wissen, was wir, außer lesen müssten wir lernen. Wir könnten ja alles wissen, was wir brauchen, einfach jederzeit aus dem Computer ziehen.
Ja.
Und selbst lesen bräuchte man ja nicht mehr, weil mittlerweile sind die Computer sprachbedienbar. Also die ganzen KIs. Also sprich, wir müssen eigentlich gar nicht mehr lernen, weil wir können ja alles just in time aus dem Computer ziehen.
Ja. Ich meine, das ist ja auch wieder der Punkt, wie in der Schule bei dir wahrscheinlich erst recht, bei mir ja auch gesagt wurde, ja, wenn du später im Job bist, hast du keinen Taschenrechner bei in der Tasche. War zwar gelogen dann.
Ja.
Aber im Endeffekt ist ja auch der Punkt, du musst die verstehen, wie Prozentrechnung funktioniert.
Ja.
Also ich rechne ständig irgendwelche Prozentrechnungen nach. Wenn ich jetzt aber immer nachgucken müsste, wie funktioniert denn das Ganze? Könnte ich ja, weil ich kann ja just in time nachgucken, wie funktioniert eine Prozentrechnung, um ein einfaches Beispiel zu verwenden. Weil einige haben Probleme damit. Dann, wenn ich 100 Euro in Dingen von 100 Euro habe, also in Gegenstand, sagen wir jetzt mal, von 100 Euro und dann die 19% Mehrwertsteuer abziehen. Rechnen ja viele auch falsch rum.
Ja, natürlich. Ja? Rechnen 19 Euro ab, ja, genau.
Genau, und das ist halt auch so ein Beispiel, weil ich hatte das dann auch mal bei einem früheren Job, da hat sich eine Kollegin bei mir ausgekotzt, eine nicht technische Kollegin, dass ihr Teammitglied ihr gefragt hat, wie denn bestimmte Sachen in Prozentrechnung geht. Und sie dachte, Alter, das ist so basic, so fünfte Klasse so, oder sechste, keine Ahnung, wann man das macht. Und dann kann man es ja immer noch in der Suchmaschine eintippen, um das rauszufinden. Aber
ich finde das Beispiel ganz gut, auch so Überschlagsrechnungen machen zu können.
Ja.
Zu verstehen, also ich hatte eine Diskussion an irgendeiner Trinkhalle, da habe ich Getränke gekauft und die Getränke hatten alle eine 5 am Ende. Also 1,25, also damals noch Mark, es war deutlich.
Damals.
Und ich habe 3 Getränke gekauft, ja, und 3 mal 5 heißt, am Ende muss auch eine 5 sein.
Ja.
Da habe ich der Kassiererin versucht zu erklären, die mir dann sagte irgendwie 4,20 Mark, sagte, das kann nicht sein.
Ja.
Ja, wie, das kann nicht sein, aber der Taschenrechner hat das doch so ausgegeben. Sag ich so, das kann nicht sein, wir haben 3 Getränke gehabt, alle 3 Getränke haben eine 5 am Ende, das heißt, es muss irgendwas mit einer 5 am Ende sein.
Ja.
Also sie hat sich zu meinen Gunsten verrechnet, ne? Das muss ich ja nochmal sagen.
Ja.
Und nee, das kann nicht sein. Sag ich so, doch, da habe ich hier vorgerechnet, im Kopf nachgerechnet, das sind so und so, das waren 4,35 oder was auch immer, völlig egal jetzt.
Ja.
Nein, das ist nicht so, der Taschenrechner hat gesagt 4,20 und das sind 4,20. Das ist jetzt absolutes Basic-Beispiel, was mir tatsächlich passiert ist.
Ja.
Natürlich kann man das jederzeit mit dem Taschenrechner machen, aber man muss auch richtig eintippen.
Ja.
Ja. Und man muss das Ergebnis auch interpretieren können, was am Ende rauskommt. Und wenn man das eintippt, muss man auch verstehen, dass man was falsch eingetippt hat, wenn das Ergebnis am Ende rauskommt.
Ja.
Bin ich nicht durchgekommen mit.
Ja, ich glaube, das wird noch schlimmer mit LLMs, weil es dann ja nicht nur bei Mathe ist, sondern bei mehr Sachen.
Das kann gut sein, ja.
Ich weiß noch, ist auch schon Jahre her, um bei einem ähnlichen Beispiel zu bleiben. Oder bei dem Beispiel von vorhin mit der Mehrwertsteuer. Bei 100 Euro, bei genau 100 Euro ist es halt 84 Euro und ein paar Cent plus 19% Mehrwertsteuer sind wir bei 100. Und nicht eben diese 19 Euro, die du ja auch meintest. Mediamarkt hatte damals, ich weiß nicht, ob die es heute immer noch machen, immer mal wieder so dieses Angebot von wegen so Mehrwertsteuer geschenkt. Und ich hatte dann mit meinem Vater und mit meinem Bruder die Diskussion gehabt, so wie hoch ist jetzt der Rabatt? Das ist eine berechtigte Frage gewesen, weil ist das jetzt dann bei einem Ding, was 100 Euro kostet, ist es ja eigentlich, wenn man die Mehrwertsteuer wegrechnet, 84 Euro. Und dann gab es, aber dann, wenn du aber von den 19% quasi abrechnest, nach der theoretisch falschen Rechenweise, dann hast du halt, sparst halt mehr.
Ja.
Und ich meinte so, naja, eigentlich rechnerisch ist jetzt das andere weniger. Ja. So, ne? Aber es war tatsächlich dann zugunsten der falschen Mathematik quasi.
Ja,
also es war 19% Rabatt, nicht 19% keine Mehrwertsteuer.
Genau, es hätte eigentlich 16% sein müssen, wie du gerade ausgerechnet hast.
Genau. Aber die haben tatsächlich halt einfach 19% Rabatt halt gegeben. Aber das ist halt auch so ein Ding, so dass ist ja sogar besser als 16%.
Ja. Was ich halt bei einem Artikel gemerkt habe, dass es so die amerikanische Idee ist. Was wir häufiger auch schon mal vielleicht in Filmen gesehen haben, dass irgend so ein Mensch von Dorf zu von Stadt zu Stadt zieht, sich zu einer Baustelle geht und sagt, ich möchte gerne bei euch arbeiten. Dann kommt der Vorarbeiter und fragt, sag mal, was kannst du denn? Ja, ich kann Nägel gerade in die Wand schlagen. naja, dann gehen wir da hinten hin, da kannst du Nägel gerade in die Wand schlagen. Dann macht er das 2 Wochen und macht das gut. Dann sagt der Vorarbeiter, du, jetzt könnten wir mal gucken, ob du auch Schrauben reindrehen kannst. Dann wird ihm beigebracht, wie er Schrauben reindrehen kann. Dann hat er neben dem Wissen, dass er Nägel gerade in die Wand kloppen kann, hat er jetzt auch gelernt, wie man schrauben kann. Also so just in time halt.
Mhm.
Wohingegen bei uns im Zentraleuropäischen, wo wir eine duale Berufsausbildung haben, die Leute einfach lernen, auch Basiswissen lernen, ja, und einfach auch das drumherum lernen, dass man nicht unendlich in irgendwelche dünnen Holzbretter Nägel reinhauen kann, weil dann bricht das Brett irgendwann. Also so solche Sachen. Das Basiswissen ist enorm wichtig und egal was ich habe ganz viel gelernt und auch ganz viel vergessen. Und ich habe ganz viel von dem, was ich gelernt habe, nie gebraucht. Aber alles, was ich gelernt habe, hat mir ein gutes Basiswissen verbracht und ein gutes Verständnis für das Drumherum gebracht. Und es hat mich in die Lage versetzt, überall ein Stückchen mitreden zu können.
Ja. Ja, ich finde auch immer mittlerweile, früher war es auch nochmal anders, aber mittlerweile finde ich schwierig, wenn Leute sagen, so, in der Schule lernst du doch nichts fürs Leben, sondern nur irgendwie Sachen, die du nicht brauchst, wie, keine Ahnung, Gedichtsanalyse oder sonst was. Und wenn man dann sieht, wie viele Leute einen Artikel von Postillon nicht verstehen, dass es Satire ist.
Ja.
Ob das jetzt ein Gedicht ist oder ein Postillon-Artikel, ist relativ egal.
Ja, aber es hat dir geholfen, dich kritisch mit Texten auseinanderzusetzen. Ja?
Genau, darum geht es ja.
Genau. Sehe ich ganz genauso. Und ich find das total spannend, dass er ist halt von den Notizen in dem Artikel ausgegangen. Und ja, und ich habe das auch in einem meiner Workshops gesagt, verlinken wir euch, dass man sich irgendwie einen ganz großen Teil der Notizen sich nie wieder anschaut. Aber alleine dadurch, dass ich mich da hingesetzt habe, das hingeschrieben habe, behalte ich ja wieder Sachen.
Ja.
Und selbst wenn ich nicht wieder reingucke, ich speichere einen Teil davon ab.
Ja.
Und ich habe jetzt mich in letzter Zeit endlich mal wieder ein bisschen ausführlicher mit Technik auch auseinandergesetzt und ich habe Sachen recherchiert und für bei mir zu Hause installiert und ich habe mir Notizen gemacht, was ich da getan hatte. Natürlich hätte ich danach auch jederzeit wieder neu recherchieren können, wie ich da hingekommen bin, aber dass ich mir die Notizen gemacht habe, spart mir ja auch Zeit.
Und das gleiche Ding hast du ja beim Wipe-Coding ja auch.
Natürlich.
Wenn du eine Programmiersprache kennst und kannst, dann ist ein Wipe-Coding-Ding, kann das halt deutlich viel Arbeit abnehmen, weil du dann auch nachvollziehen kannst, dass es jetzt richtig oder Best Practices gemacht. Ja. Wenn ich jetzt aber als einer, der wenig Ahnung von der Programmiersprache hat, dann was nutze, was jetzt mehr als nur ein Hello World ist, dann zu machen, Stand heute zumindest, dann kommt dann immer mal wieder Sachen, die der nicht machen sollte. Weil ich hatte neulich dann auch irgendwie, okay, ich wollte eine Sprachausgabe machen und ich wusste, welche Bibliothek ich verwende, nachdem ich das recherchiert habe. Und habe dann gesagt, ja, mach mal ein kurzes Python-Skript, das die Sprachausgabe macht. Also Text-to-Speech. Hat er auch richtig gemacht, es hat auch funktioniert. Was hat er gemacht? Es hat eine Kommando aufgerufen, also per System Shell quasi dann aufgerufen, statt die Library zu verwenden. So, und wenn du aber keine Ahnung davon hast, dann siehst du das dann halt nicht.
Und wir wissen, alle Forks sind teuer. Ja.
Genau, und das ist ja auch wieder ein Ding mit, muss er wissen. Auch aus Security-Sicht natürlich nicht ganz so praktisch, wenn das vom System aus, wenn du auf dem System installiert sein muss, damit du es nutzen kannst und dass da nicht noch was anderes reingeschmuggelt wird.
Das natürlich. Ich habe über 2 Berufsbezeichnungen in den letzten Wochen sehr laut gelacht. Die eine Berufsbezeichnung war Senior Vibe Coding Engineer und getoppt wurde das durch den Senior Vibe Cleaning Engineer.
Ja, Vibe Code Cleanup Specialist. Ja,
Specialist, genau.
Nein, genau, hatten wir aber letztes Mal auch schon.
Ja, aber ich finde es halt, es zeigt sich ja immer wieder, dass das Basiswissen veraltet nicht. Also unser vieles von dem, was ich an Spezialwissen gelernt habe, brauche ich heute nicht mehr. Aber das Basiswissen, wie ein Netzwerk funktioniert, wie TCP/IP funktioniert, wie Handshakes funktionieren, das brauche ich immer.
Ja, und das also ist auch so ein Ding.
Nicht jeden Tag, ne? Aber ja. Ich brauche es immer mal wieder.
Genau, und da siehst du dann auch einen Unterschied zwischen dem One-Time-Engineer und dem Ten-Time-Engineer. Auch wenn ich die Begriffe schlecht finde, oder nicht so passend finde. Aber das macht ja schon einen Unterschied. So, wenn du was am Debuggen bist, wenn du direkt weißt, wo du hingehen musst, um was zu debuggen, analytisch ist, weil du den Stack irgendwie kennst oder sonst was. Also sei es ein regulärer Linux-Stack oder sowas. Als wenn du es nicht kennst und dann einfach nur rumstocherst und nicht weißt, wohin.
Ja. Aber ich meine, das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, ne? Also dass man solche Sachen lernt. Aber das ist genauso wie das Beispiel mit den 4 Mark 20.
Ja.
Eine Idee davon zu haben, was rauskommen muss und wo man gucken muss, ist nie verkehrt.
Ja.
Und ich weiß, dass wir gerade über Absolutismen gesprochen haben, aber den Absolutismus gönne ich mir jetzt mal. Basiswissen ist enorm wertvoll und braucht man wirklich.
Ja.
Ja.
Genau. Ja, um schneller zu sein, tatsächlich dann halt auch. Weil ich glaube, auch die Leute, wenn man sagt, AI wird Jobs abschaffen, das wird vor allem die Jobs abschaffen, wo die Leute nicht denken.
Ja, ich muss dazu auch vielleicht noch dazu sagen, dass ich glaube, dass die AI zum Teil Jobs macht, die wir eh nachkontrollieren müssen. Ja. Ja, das ist mal so das eine. Und dass sie nicht die Jobs macht, die wir uns gerne abnehmen lassen würden.
Ja.
Ich würde gerne eine AI haben, die die Wäsche wäscht und bügelt. Ja, genau. Und stattdessen kriege ich eine AI, die wunderbar Texte generiert kann.
Ja.
Und die mein Buch geschrieben. Ah, nee, verkehrt.
Das war meins.
Das war dein. Ja.
Genau. Da hast du jetzt Kühlschränke mit AI eingebaut. Ist das nicht toll?
Ich finde das, on a side note, ich finde das total spannend, dass wir immer in so Hype-Cycles sind. Im Moment haben wir so den Hype-Zyklus vorbei, dass überall Blockchain drin sein muss.
Ja, aber ich glaube, das war doch bei AI ist es wirklich ja überall drin. Bei Blockchain war das nur so Investorengedöns, aber nicht Endkundensache. Also ich hatte jetzt selten was gelesen, was tatsächlich.
Aber was haben wir gehört? Auch sinnvolle Anwendungen, Katasterämter, die mit Blockchain abgesichert sind, dass man da nicht korrupt sein kann und solche Sachen. Solche Projekte sind aber nie gemacht worden. Also die wirklich, wirklich coolen Projekte sind nie gemacht worden. Stattdessen hat jeder gesagt, ich mache jetzt hier irgendwas mit Blockchain. Und jetzt AI ist noch schlimmer.
Ja.
AI ist jetzt überall da drin, wo man es nicht brauchen kann.
Genau, bei deiner Zahnbürste, bei deinem Kühlschrank.
Hätten wir mal was Vernünftiges gelernt.
Genau. Und da wiederum bei einigen Sachen ganz praktisch sein. Zum Beispiel COBOL zu, keine Ahnung, andere Programmiersprache migrieren.
Ja, aber ja.
Aber auch das muss man kontrollieren.
Genau. Und da muss man am Ende, aber das, was am Ende rauskommt, auch wieder nachkontrollieren. Genau.
Genau. Und du musst das System halt wieder kennen und können.
Ich hab einen Artikel, den ich noch nicht gelesen habe in der Pipeline und da steht drin, dass das Schreiben von Code nie das Problem war.
Ja.
Das Schreiben von Code fällt da hinten runter. Und das irgendwie 90%, oder das wissen wir ja alle, 90% der Zeit ist eigentlich, sich Gedanken darüber zu machen, welchen Algorithmus man verwenden will. Und das eigentliche Umsetzen ist dann nicht mehr so große Arbeit.
Ja.
Aber diese Tipparbeit, die kann dann AI natürlich gut abnehmen.
Ist aber Bücherschreiben genauso. Was willst du da genau drinstehen haben? Wenn du das in Stichpunkten runterschreibst, kriegst du halbwegs brauchbare Texte raus.
Ja. Ja.
Aber du musst halt trotzdem Arbeit drauf finden.
Ja, und du musst es hinterher auch noch Korrektur lesen, ne? Ob die AI sich irgendwas hinzufantasiert hat. Das kommt ja auch nochmal dazu.
Genau. Das ist dann das Debugging beim.
Und die Leute, die jetzt sagen, dass das Coden selber noch nie ein Problem war, die sagen dann auch, dass wir jetzt eigentlich doppelt bis dreifache Zeit brauchen.
Ja.
Weil die AI zwar den Text schreibt, also den Quelltext schreibt, aber wir müssen trotzdem hinterher noch gucken, ob alles stimmt.
Nein, Dirk, dafür gibt es doch jetzt die AI-Agents, die auch den Code-Review machen.
Genau. Genau, finde den Fehler.
Genau, und dann kommen wir wieder zum Thema von letzter Folge mit dem sicheren Entwicklung von Software, auch mit AI-Agents, mit oder ohne, wo sie sich dann gegenseitig die Hand drücken und dann sagen, okay, dankeschön, das Ding ist durchgedrückt.
Ja, Also nochmal, um das Ganze vielleicht auch abzuschließen. Wichtig ist halt, ich finde immer noch wichtig, dass man sich Wissen aneignet. Man kann vielleicht die Grenzen niedriger setzen, bis zu denen man Wissen generieren muss, einverstanden. Aber trotz alledem ist Wissen wertvoll und sich das Auseinandersetzen mit Ideen ist sowieso nochmal wertvoll.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja. Wissen ist gut. Punkt.
Und denk dran, dreimal irgendwas mit 5 am Ende muss irgendwas mit 5 am Ende rauskommen. Das Learning für heute.
Genau. Oder wenn es alles mit 5 endet, dann muss entweder 5 oder eine 0 am Ende sein.
Oder eine 0, ja, genau.
Genau, aber nichts anderes. Das passt dann ja auch wieder nicht. Außer du bist in den USA, da funktioniert sowas nicht wegen der Steuer, die du nicht mit deinem Kopf nachrechnest.
Ja. Ja, das kommt auch nochmal dazu. Oder Einkäufe, dass man Einkäufe überschlagsmäßig rechnet und dass man sagt, ich kann nicht so viel kaufen, weil ich nicht so viel Geld mit habe. Ja, gut, das hat sich mit dem Zeitalter der Karten auch schon erledigt.
Ja, aber da kontrolliere ich aber auch nichts.
Ja, wobei ich merke, dass ich, also wir haben ja einen Freibetrag, wenn wir in Deutschland Dinge einkaufen, in die Schweiz einführen, von 150 Franken. Da müssen wir manchmal dann schon rechnen.
Aber wie oft fährst du nach Deutschland, um einzukaufen?
Wir lassen uns auch Pakete nach Deutschland liefern, die nicht in die Schweiz geliefert werden. Ja.
Okay, ja, da, gut. Du fährst nicht extra rüber, das sollte ich wissen.
Nein. Ja, nicht fürs Einkaufen extra, aber wenn wir schon drüben sind, also wir haben 50, 60 Kilometer, da haben wir einen Paketdienst. Wenn wir schon drüben sind, dann kaufen wir natürlich da auch ein.
Ja, klar. Gut.
Gut, gut.
Kommen wir zu den Medientipps.
Ja. Ich habe einen Medientipp, bei dem ich nicht weiß, wie das ausgesprochen wird. Ich sag mal, das heißt Diataxis. Diataxis ist ein Framework, wo es um das Schreiben von Dokumentation geht.
Ist das Französisch, oder?
Also mit dem Akzent ist es entweder Französisch oder ich hätte fast auf Griechisch getippt, aber ich weiß es halt nicht. Hm. Der Autor ist auf jeden Fall ein Franzose, das ist schon richtig.
Ja, und die Domain ist auch Französisch. Deswegen Diataxis. Ja. Ohne gesprochen ist es.
Ja. Aber interessanterweise ist halt der Link ist, der Text auf dem Link ist als in Deutsch, in Englisch meine ich, nicht in Deutsch. Und wir haben auch einen YouTube-Vortrag verlinkt und er sagt halt, dass man Dokumentation für technische Projekte eigentlich in vier Unterkategorien teilen kann, und zwar in Tutorials, How-to-Guides, Explanation, wo es halt tiefer reingeht, und in Reference. Und man sollte sich für jedes Stück Dokumentation, was man schreibt, über ein technisches Produkt überlegen, in welche Kategorie das passt.
Ja.
Und er sagt auch, wofür die einzelnen Teile gut sind. Also Tutorials sind gut fürs Lernen. How-to-Guides sind gut, wenn man Ziele erreichen möchte. Explanations sind halt gut, wenn man Sachen verstehen möchte. Da sind wir wieder bei dem Basiswissen, was man ja eigentlich nicht mehr aneignen muss und so weiter. Aber egal. Und die Referenz ist natürlich gut, um gut informiert zu sein.
Ja.
Und er teilt das halt in so vier Quadranten ein. Und er sagt, der obere Quadrant ist Action, Tutorials und How-to-Guides sind in Richtung Action unterwegs und Explanation und Reference in Richtung Cognition.
Mhm.
Und auf der X-Achse ist dann auf der linken Seite Acquisition, also das Wissen, Aneignung, da helfen Tutorials und Explanation, und Application, also Anwendung, da helfen How-to-Guides und Reference.
Ja.
Ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht und ich finde das Framework, ich habe eigentlich ziemlich gut, wenn ich mal eine technische Doku schreiben möchte, werde, das wird wahrscheinlich auch wieder häufiger vorkommen, würde ich mich daran orientieren und zu sagen, überlegen, was ich genau erreichen möchte und dann auch danach das entsprechende Dokument, den entsprechenden Dokumententyp auswählen oder Lerntyp auswählen.
Ja, da kommt mir noch eine AI-Idee raus.
Ja.
Wenn du eine Information-Reference machen möchtest, kannst du das generieren lassen. Dem der Code gelesen wird und dann generiert wird, aber Tutorials oder How-to-Guides oder sowas oder halt die Explanation zu verstehen, da muss halt mehr gemacht werden.
Ja.
Und mir fallen auch direkt ein paar Projekte ein, wo was gut oder weniger gut in den Sachen ist, in dem, wo ich auch viel mehr drin war, weil ich hatte es dann halt auch häufig während meiner Zeit bei GitLab gehabt, dass dann zwar in der Dokumentation bei vielen Sachen steht, wie man X und Y konfiguriert und nutzt, sei es in der Pipeline oder sei es irgendwie User-Management-Sachen, also wie man das technisch nutzt. Aber es fehlt dann halt, wenn du weißt, dass du das nutzen willst, dann ist das gut und richtig. Aber du musst ja auch dahin kommen zu wissen, wann ist das richtig, das zu verwenden und wann nicht. Und das fehlt dir dann manchmal dann halt. Also je nachdem natürlich, welchen Punkt.
Ja, aber auch da helfen natürlich LLMs, die helfen einem auch zu finden, was man eigentlich sucht.
Ja.
Genau. Ich habe aber auch mir viele How-Tos von LLMs generieren lassen und ich habe auch gemerkt, dass man alle nacharbeiten muss.
Ja.
Dass sie gerade was Tutorials oder was, ne, Tutorials nicht, was How-Tos angeht, sehr, sehr häufig fantasieren. Und ich habe einige Male erlebt, dass ich dann die Fehlermeldung auch da reingepostet habe in den LLM-Chat und er gesagt hat, ach ja, du hast recht, das ist so und so, das muss man dann doch anders machen. Also da muss man es echt immer mit einer Prise Salz nehmen.
Das kommt nochmal hinzu, ja. Ja, und das kommt jetzt übrigens auch schon bei so Sachen an, wo man es auch nicht so erwartet hat. Meinte ein anderer, den wir kennen, der meinte mal, der hatte irgendwie einen, bei irgendwas hatte er mit GEMA zu tun, und da musste ein GEMA-Vertrag kündigen, weil da halt Musik abgespielt wurde. Und die Doku, wie man das GEMA-Ding kündigt, ich glaube, es war GEMA, war dann, stand dann halt irgendwie drin, so, ja, gehen Sie auf Einstellung und kündigen Sie da Ihren Vertrag oder sowas. Mhm. Gab's aber nicht. Hat dann per E-Mail nachgefragt, ja, da steht das und das drin, aber da steht dann so. Mhm. Und dann so, ah ja, das war dann, ist dann wohl falsch. Dann so, hat das jetzt ein LLM geschrieben?
Ja, ich habe aber dann auch häufig erlebt, dass genau solche Punkte auch, das macht LLMs genauso. Sagen, dann musst du dann da und da klicken, weil in 90% der Fälle halt das in den Einstellungen zu finden ist.
Ja, yeah, also genau, das war ja auch dann so der Fall halt.
Also LLMs geben immer das raus, die wahrscheinliche Antwort raus und nicht die richtige.
Ja.
Und dann sage ich, ja, den Punkt gibt es nicht. Ah, dann könnte es vielleicht da und da sein.
Genau. Ja, aber zurück zu dem Thema. Dass die vier Punkte, die passen ja auch ganz, ganz gut, weil wenn ich so überlege, wie ich Taskforce damals gelernt habe, als ich das damals genutzt habe, dann habe ich so einen Tutorial genutzt von so einem, ich glaube, die hieß Dirk Deimecke oder so.
Nein.
Doch.
Oh.
Und dadurch habe ich halt den Anfang gut gelernt, wie es funktioniert, und habe dann halt eher noch in die Doku geschaut, in die Reference quasi, wie der Rest noch funktioniert.
Ja. Aber es passt, ne? Das passt eigentlich ganz gut. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, und wenn man die Webseite ein bisschen weiterverfolgt, dann merkt man auch, dass Diataxis ein griechisches Wort ist.
Ah, hast du doch recht gehabt.
Verdammt. Ja, verdammt.
Ja. Wovon kommt denn das? Von Across und von Arrangement.
Ja. Ja, die griechischen Buchstaben stehen da auch. Also der geneigte Leser oder geneigte Hörer mag die Webseite besuchen und sich das da selber angucken. So. Und nach Ancient Greek suchen, also nach altem Griechisch suchen. Altgriechisch. Genau. Einfach so, wenn ihr Dokumentation schreibt, guckt euch das mal an. Ich glaube, das ist hilfreich.
Ja. Ich meine, an sich ja nichts Überraschendes.
Nein, nein.
Aber wie so häufig ist, wenn man das einmal so, ja, stimmt, so muss man das betrachten.
Ja, aber jetzt um auch den Weg zurück nochmal zu machen. Also man muss sich ja keine Notizen machen. Das ist ja so klar, das braucht man irgendwo aufschreiben. Und man merkt halt sehr stark, dass Webseiten die Sachen so zusammenfassen, also in einer verdaubaren Form zusammenfassen, dass die doch schon hilfreich sein können.
Ja. Ja, Vortrag, ich meine, da ist auch ein Vortrag dran, meintest du, ne?
Mhm.
Oder wie bist du drauf gestoßen?
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ich habe, glaube ich, in irgendwo mal den Link gefunden und hab mir dann gedacht, das ist irgendwie ein Framework. Eigentlich ist das eine Software, mit der man Dokumentation schreibt, bis ich das dann näher gelesen habe und gesehen habe, dass es eigentlich eine Beschreibung dieses Frameworks ist.
Was ich auch irgendwie witzig finde, ist, dieses Framework heißt ja irgendwie Diataxis mit diesen vier Sachen. Und er hat dann ja auch noch mal die Dokumentation über das Framework ist genauso auch aufgepumpt.
Ja, ja. Ja, genau. Und er hat auch eine also die Dokumentation selber, also die Webseite ist sehr, sehr gut strukturiert. Das kann man sich mal angucken. Das ist fast schon ein Musterbeispiel dafür, wie man es machen kann.
Ja. Ja, spannend. Ja. Gut.
Ja, ab zu dir, zu deinem Medientipp.
Genau, ich habe diesmal mal ein bisschen Comedy mitgebracht. Yippie. Und zwar bin ich neulich auf Alberta Tech gestoßen, ein YouTube Shorts, nicht ausschließlich, aber auch Shorts-Sachen, wahrscheinlich auch auf anderen Plattformen unterwegs. Mhm. Das ist eine Frau aus USA, glaube ich, oder Kanada oder sowas, die halt Tech-Videos macht und sich über AI lustig macht, dann halt auch, oder halt auch um die Leute von AI. Und das trifft so oft halt den Nagel auf den Kopf.
Okay.
Lohnt sich mal anzugucken, ist ja wie typisch, Shorts halt sind relativ short. so von wegen halt so über Vibe-Coding-Engineers oder so, die dann nein denken, so, oh, man ist ja total ein guter Programmierer, weil am Ende einer Zeile immer ein Semikolon hin muss. Dabei ist in Python der Code geschrieben. solche Sachen halt. Ist relativ witzig und führt manchmal dann auch immer so den Hype und auch den aktuellen Hype als auch alte Hypes vor. Wo du dann manchmal denkst, okay, das ist jetzt irgendwie noch lustiger. Weil wenn dann ja. zum Beispiel dann halt, okay, klar, AI kann sich jetzt sehr viel drüber lustig machen gerade. Hm. Aber wenn dann kommt so, ja, wir sind noch ein Blockchain-Startup. Wenn's, wir müssen noch gar nichts mit AI machen, dann ist das irgendwie noch so Doppel-Layer oder Triple-Layer.
Ja, cool. Da gucke ich in jedem Fall mal rein. Lachen, lachen, viel Lachen ist viel gut.
Genau, so viel dazu. Mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen.
Okay. Kommen wir zum Tooltip. Mein Tooltip ist Chmur. Chmur ist eine .file-Verwaltung für Unix-UEDO Betriebssysteme. Ich glaube, man kann es sogar unter Windows verwenden. Also doch nicht nur Unix-UEDO Betriebssysteme. Ich habe da darüber zwei Vorträge von Christoph Stöttner gesehen, Stöps, der sich mittlerweile zu meinem persönlichen Guru entwickelt mit seinen Tipps, muss ich gestehen. Ich habe mir das angeguckt und ich habe meine ganzen .files darauf umgestellt und das ist relativ cool gelöst, muss ich gestehen. Also das landet alles in Git-Repos, hat eine eigene Template-Sprache, die man verwenden kann und mit diesen Templates kann man dann, die kann man auch in den .files dann einsetzen und auschecken. Und was für mich das eins der Killer-Features ist, man kann damit auch Static-Binaries runterladen und sogar Git-Repos synken und solche Sachen und das ist wirklich enorm hilfreich.
Für?
.files?
Nee, ich meine jetzt das binäre Dateien runterladen.
Zum Beispiel Hugo ist ein einzelnes Static Binary.
Ja.
Ja, und das ist ja in jeder, also ich bin ja momentan auf Immutable Desktop, das heißt, ich kann da keine Software in Paketen dazu installieren. Und dann lade ich mir halt das Static Binary mit Chmur runter, zum Beispiel.
Ja, okay.
Der Christoph macht es auch so, dass er bestimmte Verzeichnisse, die möchte er eigentlich immer leer haben, also das zwingt ihn dazu, sein Temp-Verzeichnis aufzuräumen, weil ein Run von Chmur löscht automatisch den Inhalt aus seinem Temp-Verzeichnis raus. Solche Sachen kann man damit halt auch machen.
Ah ja. Und was ist jetzt, was hattest du vorher als .file-Management
genutzt? Nix. Ich habe einfach eine Kopie von A nach B gemacht und habe dann zwei Anpassungen gemacht.
Ja.
Hatte in meinem Hauptrepo auch ein paar .files drin, also war gemischt. Also viel war kopiert und es war gemischt.
Ja, das Problem habe ich auch so ein bisschen. Ich nutze GnuStow ist das, glaube ich.
Ja, das hat Christoph vorher benutzt auch. Ja.
Das ist auch halt im Git-Repo dann natürlich irgendwo drin. Mhm. Aber ich gucke da nicht so richtig rein, beziehungsweise wenn ich mal was aktualisiere in den .files, dann vergesse ich, dass es das existiert und dass ich die wieder mal updaten müsste. Das heißt, wenn ich dann doch mal eine neue Kiste bekomme und das da hinschieben will, dann muss ich noch mal gucken, wo liegen die Dateien? Sind da noch neue dazugekommen? Muss ich die vielleicht noch mal irgendwo hin kopieren, irgendwelche Links noch setzen und sonst was?
Ich habe mir jetzt angewöhnt, um das genau zu vermeiden, meine .files mit Chmur Edit zu bearbeiten. Und dann wird es direkt im Repo geändert und erst wenn ich ein Chmur apply mache, dann wird es auch bei mir lokal ausgespielt.
Ah ja. Ja, musst du dann aber auch dran denken. Am Anfang vor allem.
Ja, am Anfang schon, aber mittlerweile geht es ganz gut. Und die Template-Sprache ist halt relativ mächtig. Ich habe jetzt auch eine SSH-Config, die ich auf 6 verschiedenen Maschinen habe, wo unterschiedliche Sachen drinstehen, dass ich halt was ich halt mit dem Template gelöst habe.
Ja, weil das fehlt ja dann halt auch, weil meistens hast du dann ja doch irgendwelche anderen Username oder sonst was oder Pfade.
Ja, genau. Ich habe im lokalen Netzwerk zum Beispiel habe ich ein NAS stehen, das kann ich von außen natürlich nicht erreichen. Das heißt, die Connection zum NAS brauchen meine Server, die ich habe, meine beiden, brauchen die nicht in ihrer SSH-Config, aber das kann man mit Templating halt wunderbar lösen.
Ja. Gut, dafür habe ich ein VPN.
Ja,
okay. Mittlerweile.
Ja.
Also mit Tailscale mache ich das ja. Dadurch komme ich überall drauf. Ohne, weil die Schmerzen hatte ich mit SSH-Configs halt auch gehabt, ob ich zu Hause war oder nicht. Das war super nervig.
Ja, mittlerweile habe ich alles, also ich benutze das NAS nur noch als Backup-Medium, als Stufe 2 eines Backups. Von daher ist es nicht ganz so wichtig, dass ich darauf zugreife.
Ja.
Ja. Genau.
Gut. Muss ich, glaube ich, mal ausprobieren irgendwann.
Ja, Vortrag ist angehängt. Könnt ihr ja gerne mal angucken.
Ja.
Könnt ihr, Pluralis Majestatis, könnt ihr, Herr Vijaya Kumaran, mal anschauen.
Euch
anschauen, Entschuldigung. Das können, das schon können Sie richtig. Das können Sie halten, wie du möchtest. Ja.
Genau. Wir hatten, oder ich hatte ja vor, ich glaube, 2 Folgen oder so, ja schon mal Whisperflow erwähnt als Tooltip. Und es gibt noch mehr. Nämlich habe ich jetzt noch ein anderes Tool gesehen, ist auch Mac, das ist jetzt aber tatsächlich dann Mac-only. Das andere war ja, glaube ich, noch Gas für iPhone, aber noch nicht für andere Plattformen. Es gibt da Super Whisper, das habe ich jetzt auch noch mal ausprobiert. Und das hat den Vorteil, dass es komplett lokal laufen kann. Weil wenn man so ein bisschen die Kritiken zu Whisperflow anguckt, dann sieht man, dass er schon relativ viele Daten und sonst was rausschiebt. Dann kann man auch Super Whisper verwenden, weil man muss es nicht durch einen LLM hinterherjagen, man kann es aber durch einen LLM hinterjagen. Aber im Endeffekt ist es halt eine UI für OpenAI Whisper, was halt lokal dann läuft. Und das funktioniert halt auch gut. Man merkt zwar einen Qualitätsunterschied, und ich habe es nicht viel getestet, muss ich dazu sagen. Ich habe mehr Whisperflow getestet. Aber ich muss dafür halt nichts zahlen, dann auf Dauer. Das dann natürlich praktischer ist, als nochmal für irgendwelche Tokens irgendwas bezahlen zu müssen.
Ja.
Und ich glaube, du hattest letztes Mal auch SpeechNote erwähnt unter Linux. Nutzt wahrscheinlich auch OpenAI Whisper dann im Hintergrund. Ne?
Ja, ja.
Genau, im Endeffekt ist es ja dann auch nur das ein UI darauf mit ein bisschen Tweaks dazu. Ne?
Wobei das SpeechNote hier nicht bei der Formulierung hilft. Also es macht keine besseren Vorschläge, sondern es nimmt einfach nur deine Sprache auf und wandelt das in Text.
Ja.
Vielleicht neuere Versionen können das, glaube ich, vielleicht schon, oder das ist zumindest geplant gewesen. Aber da muss man die halt vielleicht nochmal durch ein lokales LLM schicken und einen guten Text daraus machen. Das geht, glaube ich.
Ja, auch. Genau. Das war ja bei Super Whisper oder Whisperflow ja auch so, dass der hat dann auch die Texte nicht unbedingt für, ja, okay, kommt ein bisschen drauf an. Du konntest so ein paar Sachen, oder kannst da so ein paar Sachen machen, wie, wenn du nochmal sagst, dass er dann hoffentlich wieder zurückspringt und das dann richtig macht, weil er es danach halt noch durch ein LLM jagt. Müsstest du bei SpeechNote dann vielleicht nochmal separat machen oder sowas.
Ja, es ist eher ein manueller Schritt, genau.
Ja. Und das macht es natürlich dann spannend, auch weil, wenn du dann eben im reinen Speech-to-Text dann halt Wörter verwendest, die der nicht erkennt, dann kann ein LLM anhand des Kontextes dann hinterher dann wieder dann doch das richtige Wort da reinsetzen.
Ganz genau, ja.
Das fehlt dann halt, wenn man es offline verwendet, mit Super Whisper zum Beispiel.
Ja. Ja, aber man kann ja auch ein lokales LLM laufen lassen. Da gibt es LLM Studio zum Beispiel, was man verwenden kann als lokaler, lokalen Träger. Ich habe das mit Docker gemacht und Olama lokal und mit Open Web UI, wenn ich das mal brauche. Aber da ich keine GPU habe, ist das kein großer Spaß, das lokal zu benutzen. Ja.
Ja, und es muss halt, also was heißt muss, idealerweise ist es halt direkt ins Tool eingebaut. Bei sowas wie Super Whisper oder Whisperflow ist das halt eingebaut. So dass du es gar nicht merkst und nichts tun musst, dass da ein LLM hinterher noch mal ein bisschen hübsch macht.
Ja.
Das macht es natürlich dann angenehmer, als wenn du es nochmal händisch machen musst, dann sparst du dir halt auch nochmal Zeit.
Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also in SpeechNote ist ein Übersetzer eingebaut, aber kein Textverbesserer, in Anführungsstrichen. Ja, genau.
Würde mich aber auch nicht wundern, wenn das demnächst wieder noch mit reinkommt.
Ich glaube das auch. Es entwickelt sich ja alles
jetzt. Weil es gibt ja auch ein paar LLMs, die klein sind, irgendwie Gemma 3N, glaube ich, oder sowas. Die dann auch auf Handys laufen ja auch ein paar Modelle.
Ja.
Das wird, glaube ich, auch alles besser. Auch weil neuere CPUs ja auch nochmal stärkeren GPU-Core mit drin haben. Also auf dem auf MacBook gibt es natürlich ein paar Sachen, aber auch auf den Intel-Sachen oder AMD-Sachen halt auch.
Ja.
Genau.
Bei SpeechNote kann man halt noch zusätzliche Plugins über Flatpak installieren für NVIDIA oder AMD GPUs. Das wollte ich noch sagen, dass es ein bisschen schneller wird. Genau.
Ansonsten, ich hatte ja erwähnt, dass ich das ausprobiert, also Whisperflow ausprobiert habe zum Texte schreiben. Und dann habe ich aber die erste Hälfte des Artikels habe ich dann quasi mit Whisperflow dann schreiben lassen. Oder halt, also halt diktiert mehr oder weniger. Die zweite Hälfte habe ich dann aber doch händisch manuell geschrieben. Weil irgendwie, also so richtig kommt mir dieser Workflow, ist dann doch anders. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er besser oder schlechter ist. Aber man muss sich halt dran umgewöhnen. Und das fällt mir noch schwer, wenn es zwar Text ist, den ich dann irgendwie so runter erzählt habe. Ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie einen einen ordentlichen Prompt oder sowas geschrieben, um das durch ein LLM zu jagen, um nochmal irgendwie Verdopplung rauszunehmen oder sonst was. Mhm. Könnte man halt theoretisch auch machen. Aber irgendwie passt das vom Workflow halt nicht. Das ist halt genauso wie Vibe-Coding, wo es halt, wo du halt was hinmacht und du musst es dann debuggen. Nur, dass du es halt mit Text machst.
Ja.
Weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es nur eine Angewöhnungssache. Vielleicht ist es aber auch, kommt ein bisschen auch auf den Text an dann, ne? Wie viel musst du noch drüber nachdenken oder nicht? Und wie viel hast du vorher auch drüber nachgedacht? Wie viel willst du hinterher drüber nachdenken? Weil wenn du es ordentlich, sehr gut und ordentlich vorher drüber nachdenkst, was du denn drin haben möchtest, was ja der interessante Teil ist, wieder unsere Quer-Referenz innerhalb der Folge zu haben, dann kommt da ja auch ein relativ guter Text raus.
Ich glaube, Text ist schwieriger, weil wir Text schneller überblicken. Wenn wir Vibe-Coding machen, dann gucken wir nur, was als Endresultat rauskommt. Wenn das gut ist, ist es in Ordnung. Dann guckt sich keiner mehr den Quelltext an oder relativ wenige.
Ja.
Aber wenn das Ergebnis stimmt, ist alles in Ordnung. Und wenn Text geschrieben wird, dann merkst du halt schneller, ob es das ist, was du gerne möchtest.
Ja.
Du hast halt kein Resultat. Du parst den Text nicht und sagst, am Ende kommt 42 raus, sondern du liest ja den Text Zeile für Zeile.
Ja. Ja, also wenn ich jetzt wieder bei einem Artikel ist ja noch ein bisschen was anderes, glaube ich, als wenn ich ein neues Buch schreiben würde. Ich glaube, wenn ich ein neues Buch schreiben würde, würde ich versuchen, mehr auf sowas wie Super Whisper oder Whisperflow oder sowas zu setzen, einfach so, um zu gucken, bin ich damit tatsächlich schneller, weil die meiste Zeit geht ja tatsächlich mehr auf die oder sagen wir so, der interessante Teil geht halt auf die Erarbeitung des Inhalts zurück und nicht unbedingt für das Runterschreiben und hübsch machen der Sätze.
Also was ich mir vorstellen könnte, wäre für mich eine der Killer-Features der LLMs ist, dass sie aus Stichworten halt Fließtext machen können.
Ja.
Ich glaube, ich würde dann eher übergehen, mir im Vorfeld Notizen zu machen. Da schließt sich jetzt eine Klammer so ein Stück weit.
Ja.
Einfach Notizen in Stichworten machen und versuchen, das LLM daraus Fließtext machen zu lassen.
Genau, das geht ja auch, weil im Endeffekt habe ich ja auch effektiv gemacht. Ich habe diktiert und dann kam der Text raus.
Ja.
Weil wenn ich Stichpunkte mache, dann fehlt dann immer noch viel Kontext, den habe ich dann halt vordiktiert. Deswegen, dieser Kontext wird, wenn ich das so in den LLM kippe, fehlen.
Ja und nein. Ja, wenn du nur die Stichpunkte hast, und selbst das klappt schon hervorragend.
Ja.
Aber nein, wenn du immer den gleichen Chat verwendest oder wenn du sagst, dass die vorherigen Chats mitbenutzt werden dürfen,
ja,
dann bekommt das LLM darüber Kontext. Oder du machst ein Projekt in deinem LLM auf, wo du sagst, ich mache jetzt alles, was zu dem Buch gehört, in diesem Projekt. Und du kannst alle Chats aus diesem Projekt verwenden, um weiteren Kontext zu generieren. Dann ist der Kontext da.
Ja, wird auch ein bisschen besser, ja.
Ja.
Man kann ja auch mehr Kontext dazu liefern. Also theoretisch kannst du dann ja, wenn ein Buch zum Beispiel entsteht, dann ja noch den bisher geschriebenen Inhalt noch als Kontext mit reinnehmen, damit er dann.
Ja, genau.
Dann noch mit, es läuft dann halt nicht mehr unter ChatGPT oder Claude oder sowas, weil dann der Kontext wieder zu klein ist, aber theoretisch lässt sich das ja auch regeln mit einem RAG oder RAG oder RAG oder wie auch immer.
Oder so, oder überhaupt.
Oder überhaupt, genau.
Und jetzt das Wetter, genau. Und
weißt du, was ich witzig finde? Im Vorgespräch habe ich darüber überlegt, ob wir dazu erzählen wollen, wie wir AI nutzen. Und wir hatten als Thema. Und wir haben uns dagegen entschieden, weil gefühlt alle drüber machen. Und was haben wir im Endeffekt gemacht?
Ja.
Unfreiwillig trotzdem drüber gesprochen.
Ja, es gibt ja sinnvolle Anwendungsgebiete. Gibt's ja
nicht. Den Hype nicht.
Ja, ich auch nicht. Aber jetzt ist das der Podcast mit AI, das müssen wir anders machen. Wir müssen den Shorty müssen wir umbenennen.
Der ist einfach Super Whisper, das ist ja.
Nein, den Shorty. Bücher mit AI schreiben heißt das jetzt. Das müsste dann irgendwie heißen, Bücher mit Computerunterstützung schreiben.
Computer unterstütztes, Computer aided
Bookwriting. Computer Bookwriting, ja, genau.
Gut.
Okay.
Dann bleibt uns gewogen, gibt uns Feedback, kommt in die Matrix-Gruppe.
Ja.
Alle Infos unter tilpod.net, inklusive Feedback-Formulare
oder
E-Mails.
Oder so.
Oder so und so. Muss, ne?
Und selbst. Ja, genau. Wir freuen uns darauf, von euch zu lesen und dazu zu hören. Und danke. Bis demnächst.
Tschüss.
Ciao.